Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch und verleugnet einige von ihnen und andere tötet ihr?
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite posttoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, gleich dem 4. Auban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelstandard des Westens hinsichtlich von Menschenrechten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran weist Gerichte über Einsatz iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg entschieden zurück. Iran sanktioniert mehrere Personen und Institutionen der EU. Iran kritisiert Schweigen des UN-Sicherheitsrates über wiederholte israelische Aggressionen gegen Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran weist Gerüchte über Einsatz iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg entschieden zurück. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem belarussischen Amtskollegen Wladimir Makey heftig dementiert, dass Russland beim Krieg gegen die Ukraine iranische Drohnen eingesetzt hat. Wir weisen die Behauptungen diesbezüglich entschieden zurück, weil wir gegen den Krieg in der Ukraine sind, sagte Amir Abdullahian am Mittwoch auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Makey. Auf dieser Pressekonferenz würdigte der belarussische Außenminister die guten Kooperationen beider Länder in den internationalen Organisationen und sprach sich für den Ausbau der Beziehungen vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet aus. Er wies ferner auf den Wirtschaftsterrorismus des Westens gegen Belarus und Iran hin und betonte, wir müssen den westlichen Staaten eine passende Antwort geben. Iran sanktioniert mehrere Personen und Institutionen der EU. Das iranische Außenministerium gab in einer Erklärung die Sanktionierung einer Reihe von Personen und Institutionen der Europäischen Union wegen ihres vorsätzlichen Handelns zur Unterstützung des Terrorismus bekannt. In der Erklärung des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran heißt es, dass dieses Ministerium als Reaktion auf die Beschränkungen, die die Europäische Union einigen iranischen Einzelpersonen und Institutionen auferlegt hat, im Gegenzug Institutionen und Einzelpersonen der Europäischen Union aufgrund ihres vorsätzlichen Handels zur Unterstützung des Terrorismus und terroristischer Gruppen, der Anstachelung und Anstiftung zu Terrorismus sowie zur Verbreitung von Gewalt und Hass, was zu Unruhen, Gewalttaten, Terroranschlägen und Menschenrechtsverletzungen gegen das iranische Volk geführt hat, sanktioniert. Zu den sanktionierten Institutionen gehören die Gruppe der sogenannten Freunde des freien Iran und ihre Mitglieder im Europäischen Parlament, das Internationale Komitee auf der Suche nach Gerechtigkeit, ISJ und seine Mitglieder, die Deutschen Welle Persisch oder Farsi, deutsche Karl-Kolb-Kooperation, Lieferant chemischer Waffen für Saddam Husseins Regime, die deutsche Rhein-Bayern-Fahrzeugbau-Co., Lieferant von chemischen Gasen während des Iran-Irak-Krieges an das Saddam Hussein-Regime, Unter den sanktionierten Personen sind die Namen mehrerer Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie die von Johannes Boy, Chefredakteur der Bild-Zeitung, und Alexandra Würzbach, Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Zu den genannten Sanktionen gehören ein Visaverbot und die Unmöglichkeit der Einreise der oben genannten Personen in die Islamische Republik Iran sowie die Beschlagnahme ihres Eigentums und Vermögens im Hoheitsgebiet der Islamischen Republik Iran. Alle Institutionen der Islamischen Republik Iran werden nach Zustimmung der zuständigen Behörden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Sanktionen umzusetzen. Weiter heißt es in der Erklärung: Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran verurteilt erneut nachdrücklich das Vorgehen des Rates der Europäischen Union am 17. Oktober 2022 und die Anwendung rechtswidriger restriktiver Maßnahmen gegen iranische Einzelpersonen und Institutionen auf der Grundlage unbegründeter Anschuldigungen als ein klares Beispiel für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Islamischen Republik Iran. Iran kritisiert Schweigen des UN-Sicherheitsrates über wiederholte israelische Aggressionen gegen Syrien. Der Botschafter und ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Amir Said Iravani, kritisierte das Schweigen des UN-Sicherheitsrates bezüglich der wiederholten Aggressionen des zionistischen Regimes in Syrien. Laut IRNA bezeichnete Amir Said Iravani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York, die Angriffe auf Zivilisten und die grundlegende Infrastruktur in Syrien als eine klare Verletzung internationalen Rechts und der humanitären Rechte durch das zionistische Regime und hob hervor, dass das Schweigen des UN-Sicherheitsrates dieses Regime ermutige und seine Aggressionen ausweite. Iravani, der am Dienstag Ortszeit bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu den Entwicklungen in Syrien sprach, fügte hinzu: Die Präsenz und freie Bewegung terroristischer Gruppen in Syrien untergräbt die nationale Souveränität dieses Landes und gefährdet Frieden und Sicherheit in der Region. Das muss so schnell wie möglich beendet werden. Außerdem sollten die laufenden Bemühungen für eine effektive Umsetzung der Resolution 2642 gefördert und die Fertigstellung notwendiger Projekte für die Menschen in Bereichen wie Strom, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Gesundheit, Bildung und Unterkünfte beschleunigt werden. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen bezeichnete den einzigen Weg zur Verbesserung der Situation in Syrien als eine politische Lösung, die durch einen politischen Prozess erreicht werden könne, der von den Syrern selbst geleitet und von den Vereinten Nationen unterstützt werde. Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran ergänzte: Iran unterstützt die bevorstehende Sitzung des Verfassungsausschusses und die konstruktive Zusammenarbeit der Parteien mit dem Sondergesandten für politische Angelegenheiten zur effektiven Beilegung von Streitigkeiten durch die Einrichtung eines Verfassungskomitees. Der iranische UN-Botschafter erklärte auch, dass die freie Bewegung terroristischer Gruppen und die illegale Präsenz ausländischer Streitkräfte in diesem Land die Souveränität und territoriale Integrität Syriens sowie den Frieden und die Sicherheit in der Region gefährdeten. Iravani erklärte, dass der Krieg gegen den Terrorismus die territoriale Integrität und Souveränität Syriens nicht verletzen dürfe und sagte: Iran fordert ein Ende der illegalen Präsenz ausländischer Streitkräfte in Teilen Syriens, die zu terroristischen Aktivitäten in diesen Gebieten geführt haben. Trotz wiederholter Aufforderungen der Arabischen Republik Syrien, das zionistische Regime im UN-Sicherheitsrat zu verurteilen, gehen die ununterbrochenen Aggressionen des zionistischen Regimes gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens weiter, hob er hervor. Und betonte, das Schweigen des UN-Sicherheitsrates hat das zionistische Regime dazu ermutigt, seine Aggression und Verbrechen offener und weitreichender durchzuführen, wodurch auch Zivilisten und die grundlegende Infrastruktur in Syrien betroffen sind, was eine klare Verletzung des internationalen Rechts und der humanitären Rechte darstellt. Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen forderte den Sicherheitsrat auf, die Anwendung von zweierlei Maß in der Syrien-Frage zu stoppen, die Aggressionen des zionistischen Regimes zu verurteilen und dieses Regime wegen seiner Verbrechen und der Gefährdung des Friedens und der Sicherheit in der Region anzuklagen. Iran verurteilt Angriff des zionistischen Regimes auf Nablus. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, verurteilte den Angriff der zionistischen Besatzer auf die Stadt Nablus im Westjordanland. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums forderte unter Bezugnahme auf die Fortsetzung der zionistischen Verbrechen und terroristischen Maßnahmen im Westjordanland, einschließlich der Belagerung und des Angriffs auf Nablus, das Handeln der internationalen Gemeinschaft, um den zionistischen Völkermord in Palästina zu stoppen und zu verurteilen. Kanani lobte den tapferen Widerstand der Menschen, insbesondere der palästinensischen Jugend in Al-Quds, Jerusalem, Jenin und Nablus, und rief die Länder und Regierungen der Welt zur Unterstützung des Befreiungskampfes des palästinensischen Volkes bis zum Ende der Besatzung dieses Landes auf. Kanani kritisierte auch die heuchlerischen und ambivalenten Positionen der USA und einiger westlicher Länder zu Menschenrechtsfragen sowie ihre bedingungslose Unterstützung für das zionistische Besatzerregime und verurteilte die täglichen Verbrechen dieses Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk. Der Überfall der israelischen Militärs auf Nablus am Dienstagmorgen zur Konfrontation mit der palästinensischen Widerstandsgruppe, die Höhle der Löwen, führte zu einem heftigen Konflikt, bei dem 5 palästinensische Kämpfer den Märtyrertod erlitten. Jordanien fordert Einstellung der Militäroperationen gegen Palästinenser. Das jordanische Außenministerium gab eine Erklärung ab, in der es die Angriffe der zionistischen Militärs auf Nablus und Ramallah am Dienstagmorgen verurteilte und das zionistische Regime aufforderte, alle Militäroperationen gegen die Palästinenser einzustellen. Weiter heißt es in dieser Erklärung, dass das Vorgehen des zionistischen Regimes eine Eskalation der Spannungen verursache und die Verantwortung dafür bei diesem Regime liege. Das jordanische Außenministerium betonte das dringend notwendige Eingreifen der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und forderte echte Bemühungen um einen gerechten Frieden. Ebenso heißt es in der jordanischen Erklärung, dass derartige Maßnahmen des zionistischen Regimes die Sicherheit und Stabilität der Region bedrohten und den friedlichen Prozess und die verbleibenden Hoffnungen auf die Verwirklichung eines gerechten Friedens zerstörten. Bei den Angriffen der zionistischen Militärs im Westjordanland am Dienstagmorgen starben 6 Palästinenser, 5 von ihnen waren aus Nablus. Beginn freiwilliger Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus dem Libanon. In einer Situation, in der westliche und internationale Organisationen immer noch versuchen, syrische Flüchtlinge im Libanon von der Rückkehr in ihr Land abzubringen, ist die erste Stufe des libanesischen Plans zur freiwilligen Rückkehr dieser Menschen mit Koordinierung durch die syrische Regierung heute Mittwochmorgen in die Umsetzungsphase eingetreten. Laut dem Bericht der libanesischen Webseite An-Nashra hat heute der erste Konvoi syrischer Flüchtlinge Arsal im Nordlibanon in Richtung des Grenzübergangs Samria verlassen, um in die Dörfer des syrischen Ralamun zu gelangen. Laut diesem Bericht erfolgt die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge unter der Aufsicht des libanesischen Ministers für soziale Angelegenheiten Hector Hajar sowie libanesischer Amtsträger der öffentlichen Sicherheit der libanesischen Armee und so weiter. Im An-Nashra-Bericht heißt es weiter, dass etwa 100 syrische Familien nach Syrien abgereist seien. In seiner Ansprache sagte Hajar, dieser Prozess sei ohne Hindernisse verlaufen. Er forderte die syrischen Flüchtlinge auf, sich für die Rückkehr in ihre Häuser registrieren zu lassen. Polen will an Grenze zu Russland Mauer bauen. Polen beabsichtigt, an der Grenze zum russischen Kaliningrad eine mit Bewegungssensoren und Kameras ausgestattete Mauer zu errichten. Dies gab der Generalsekretär der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Krzysztof Sobolewski, am Dienstag bekannt. Berichten zufolge lasse Russland Migranten aus Asien und Afrika in seine Enklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen bringen, so Sobolewski. Möglicherweise wolle Moskau damit eine Migrationswelle in die EU auslösen, vergleichbar mit der aus Belarus im letzten Jahr, berichtet die polnische Presseagentur PAP. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete diese Entscheidung Polens als Dummheit. Die Geschichte habe wiederholt bewiesen, dass Entscheidungen, Mauern zu bauen, dumme Entscheidungen seien, sagte Peskow und ergänzte, alle Mauern fallen nach Jahren bzw. Jahrzehnten. Anfang Oktober wurde der Bau eines Grenzzauns von 5,5 Metern Höhe an der polnisch-belarussischen Grenze abgeschlossen, der mit Bewegungsmeldern und Kameras ausgerüstet ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Khyal Kon. Das heißt, stell's dir vor.
خیال کن روزگارم رو براه، خیال کن رفتی و دلم نمرده، خیال کن مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده، خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری، خیال کن بی خیالم شاید اینجوری آرامش بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم، تو یادت رفته که توی چه حالی، کنارت بودم و زخمات بستم. چه سرم گرمه عزیزم، خیال کن بی تو هیچ دردی نداره، خیال کن زمستونه ولی من توی شبها شب سردی نداره، خیال کن قلب من شکستنی نیست، خیال کن حقم تنها بمونم، خیال کن عاشقم بودی ولی من شاید قدر
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen.
Wir behandeln weitere elementare Aspekte der islamischen Wirtschaftsethik. Wir haben beim letzten Mal, liebe Hörerfreunde, angedeutet, dass aus islamischer Sicht die materiellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten als Mittel zur Verwirklichung der religiösen und menschlichen Ziele eingesetzt werden sollen. Diese Möglichkeiten sind wie eine Leiter, mit Hilfe derer der Mensch in der Welt nach dem Tod an absolute Vollkommenheit gelangen kann. Mit dieser Lebensweise als Grundlage gedeiht auch das Prinzip der wirtschaftlichen Gerechtigkeit, durch das Extreme verhindert werden. Natürlich ist die Gerechtigkeit ein Prinzip, das nicht nur wirtschaftliche Angelegenheiten betrifft, sondern in allen Bereichen Verwirklichung finden muss. In der Gesellschaft, der Kultur, der Politik und juristischen Angelegenheiten. Um die Reichweite der Gerechtigkeit darzustellen, genügt es, wenn wir uns den folgenden Satz im Vers 25 der Sure Hadid, Sure 57, vor Augen halten, wo Gott die Gerechtigkeit als den Grund für die Aussendung seiner Propheten anführt. Es heißt dort: Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren, einsichtigen Beweisen gesandt und mit ihnen ebenso die Himmelsschrift und die Waage zur Unterscheidung des Rechtes vom Unrecht und gerechte Gebote herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Auch hat der geehrte Prophet des Islams über die nach Verbreitung der Gerechtigkeit strebende Bewegung der Gottesboten gesagt: Mein Herr hat mir befohlen, Gerechtigkeit herzustellen. Historische Erfahrungen zeigen, dass die Inhaber von Macht und Reichtum oftmals den Entbehrenden und Hungernden großes Leid zufügen, damit sie ihr eigenes üppiges Leben fortsetzen können und jeglichen Kampf niederschlagen, bei dem es um die Herstellung der Gerechtigkeit geht. Das mag der Grund dafür sein, dass Gott der Allmächtige nach dem obigen ersten Satz des Verses 25 der Sure 57 Al-Hadid, das Eisen, wie folgt fortsetzt: Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Dieser zweite Abschnitt des Verses enthält die Botschaft, dass ohne Einsatz von Macht bei dem Widerstandskampf gegen rücksichtslose, ausbeuterische Wohlhabende gar keine Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Die Vornehmen von Mekka haben dem Propheten des Islams, der bestrebt war, eine gerechte Ordnung aufzustellen, unablässig bekämpft. Es ist der damalige Frühgeschichte des Islams zu entnehmen, wie die Mächtigen und Reichen durch Drohung und Verlockung, Rufmord und Krieg sich ernsthaft gegen die Herstellung von Gerechtigkeit gestellt haben und dass jedoch der Prophet Gottes schließlich durch Gründung einer Regierung und Anwendung von Macht gegen die Benachteiligungen und Klassenunterschiede vorgehen und der Ausbeutung der entbehrenden Bevölkerungsgruppen einen Riegel vorschieben konnte. Der Prophet wusste genau: Wenn es um die Gerechtigkeit in der Wirtschaft geht, dann ist jeder entsprechend seiner gesunden wirtschaftlichen Tätigkeiten berechtigt, den Nutzen daraus zu ziehen, und in der islamischen Gesellschaft darf es keine Spur von Unterdrückung und unmenschlichen Zwang durch Raffgierige, keine Armut und kein Elend geben.
Thank you.
Ein Zeichen für die Herstellung der Gerechtigkeit in der Wirtschaft ist die Beseitigung der Kluft zwischen den Reichen und Armen. Folgende Begebenheit aus der Geschichte des Islams mag allen dazu dienen, wie diese Kluft überwunden werden kann. Einmal ermunterte der Prophet einen seiner Gefährten dazu, einen Wohlhabenden um die Hand dessen Tochter zu bitten. Er tat dies, obwohl dieser Gefährte sehr arm war. Dieser junge Mann war noch nicht einmal sonderlich attraktiv. Der junge Prophetengefährte folgte der Anweisung des Propheten, ging zu dem reichen Mann und stellte den Heiratsantrag. Der Reiche fragte verwundert: »Hat dich der Prophet Gottes wirklich mit diesem Antrag zu mir geschickt?« Als der andere dies bejahte, machte sich der reiche Mann auf den Weg zum Propheten, um ihn persönlich zu fragen, ob er einen solchen Vorschlag gemacht hat. Nachdem ihm klar geworden war, dass dies tatsächlich der Fall war, hatte er aber immer noch Zweifel, ob er wirklich dem armen Mann seine Tochter geben soll oder nicht. Da sagte seine kluge Tochter: »Willst du die Forderung des Propheten Gottes abweisen? Ich möchte, weil der Prophet dieser Meinung ist, diesen jungen Mann heiraten, und auch du solltest mit dieser Vermählung einverstanden sein, um den Gesandten Gottes zufriedenzustellen.« Al-Kafi, Band 34, Seite 5. So ist es. Wenn das Gerechtigkeitsdenken in einer Gesellschaft verankert wird, verblassen alle ungerechten Benachteiligungen und künstlichen Privilegien und Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, und der Geist der gegenseitigen Unterstützung, Menschenliebe, des Mitgefühls und des Zusammenhalts zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft erwacht. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaihi, hat auch, dank seiner Grundeinstellung zur Gerechtigkeit, die Muslime miteinander verbrüdern können. Er schloss jeweils zwischen einem Auswanderer aus Mekka und einem Helfer aus Medina ein Brüderbündnis, um die ideale islamische Gesellschaft aufzubauen. Die Verbrüderung von jeweils zwei Muslimen durch den Propheten bedeutete, dass sie ihr Leben gütig miteinander teilen, ihre gemeinsamen Möglichkeiten brüderlich nutzen und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel, wenn einer von beiden in den Kampf auszog, so sollte der andere, der mit ihm verbrüdert war, für dessen Familie sorgen. Davon abgesehen haben die Gläubigen in Mekka, ohne irgendwelche Gegenerwartungen zu stellen, all den Muslimen geholfen, die wegen der Bedrohungen, Sanktionen und Schikanen und Foltermaßnahmen des Mekkaner Adels gezwungen waren, sämtliche Habe zurückzulassen und nach Medina auszuwandern. Die Muslime in Medina haben ihre Möglichkeiten mit den Auswanderern geteilt. Dieser gerechte und menschenfreundliche Lebensstil wurde allmählich zu einer Grundlage für den Geist des Selbstverzichtes. Und dieser Geist, nämlich das Bedürfnis der anderen über das eigene zu stellen, verhalf der islamischen Gesellschaft auch den Gipfel der Gerechtigkeit und Opferbereitschaft. Dieser herausragende und inspirierende Merkmal beschreibt der Koran im Vers 9 der Sure 59, Hasch, wie folgt: »Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben, wer zu ihnen ausgewandert ist, und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist, und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahid Sadeghpour mit dem Titel Kabutarha, auf Deutsch Tauben.
میخواستن زیر پوتینم سیاه سایه ها باشیم، میخواستن گمترین خلق بیابون خدا باشیم، میخواستن آخر قصه بسوزونن دلامونو، بگیرن اسم دریا رو بدوزن ساحلامونو، ولی یک عالم روسم علی شو توی خیبرها، تموم آسمونا رو فروخ کردن کبوترها، فروخ کردن کبوترها. اگه پشت بهاره کوچه با همون نشستن، آب یخ تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و آروم نمیشینن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Doppelstandard des Westens hinsichtlich von Menschenrechten. Weiterhin guten Empfang. Offenbar wurden die Menschenrechte als eine der Errungenschaften der westlichen Gesellschaften erhoben, während diese Länder dieses Thema als Gelegenheit für ihre Interventionen in den internationalen Beziehungen missbrauchen. Diese Sichtweise bedeutet Dualität in der Frage der Menschenrechte. Und aus diesem Grund gelten die Menschenrechte als das größte Paradoxon des Jahrhunderts. Die Suche nach den Wurzeln vieler unglücklicher Ereignisse, die sich in verschiedenen Teilen der Welt mit klaren Menschenrechtsverletzungen wiederholen, zeigt, dass viele dieser Ereignisse das Ergebnis des Versteckens politischer Ziele unter der Maske westlicher Menschenrechtsansprüche sind. Beispielsweise gab es 2015 einen Angriff des IS in Frankreich. Nachdem sich die Nachricht über diesen Angriff in der ganzen Stadt Paris verbreitet hatte, wurden sogar die Türen des Tour de France-Stadions, in dem das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich stattfand, geschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Stadion verschärft und ganz Frankreich wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Mit diesen besonderen Vorkehrungen stand Paris an vorderster Front der Weltöffentlichkeit, um zu zeigen, dass die IS-Terrorgruppe nicht nur in Syrien und im Irak ist, sondern dass sie auch ins Herzen Europas vorgedrungen ist. In Fortsetzung dieser Atmosphäre verurteilte der Sicherheitsrat diese Angriffe schnell, und eine Flut von Beileid, Mitgefühls- und Verurteilungsbotschaften aus den Ländern der Welt, den Vereinten Nationen und anderen Institutionen erreichte sehr schnell den Elysee-Palast. Kurze Zeit später ereigneten sich mehrere Terroranschläge in anderen Teilen der Welt, darunter terroristische Bombenanschläge in Bagdad und Kabul, die Hunderte von Toten und Verwundeten forderten. In Westasien gab es viele solche Angriffe. Die Reaktion auf terroristische Ereignisse oder Aktionen in Europa kann jedoch nicht mit der Reaktion derselben Länder auf größere terroristische Vorfälle in der Region verglichen werden. Diese Doppelsicht zeigt, dass die Verletzung von Menschenrechten aus westlicher Sicht überall außer in den westlichen Ländern ein Ereignis von geringer Bedeutung ist. Dies trotz der Tatsache, dass die Ursache der blutigen Kriege in Afghanistan und im Irak und der täglichen Aggressionen der von Washington unterstützten Kindertötungsregime in Palästina und Jemen, die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten sind. Für diese Mächte ist es das Ziel, in Menschenrechtsfragen einzugreifen. Aber es wird nichts über die Unterdrückung der unterdrückten Nationen durch die USA gesagt. Diese Tatsachen sind klare Anzeichen für weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen durch das globale Hegemonialsystem. Im Jahr 2021 veröffentlichte die Brown University einen Bericht über den 20-jährigen Krieg in Afghanistan und schrieb: Bisher wurden in diesem Krieg 241.000 Afghanen getötet, davon 71.344 Zivilisten. Dem Bericht der Vereinten Nationen zufolge wurden zwischen 2006 und 2010 bei Luftangriffen der US-geführten Koalition in Afghanistan mehr als 20.000 Zivilisten getötet und Tausende verletzt. Fast 80 Todesopfer dieser Angriffe waren Kinder. Nach Angaben des US-Zentrum für die Verteidigung von Zivilisten in Konflikten, US Center for the Defense of Civilians in Conflict, zahlte die Armee dieses Landes zwischen 2006 und 2014 Entschädigungen für mehr als 1600 Fälle von Tod, Verletzung und Beschädigung. Und die Entschädigungssumme betrug in diesem Zeitraum etwa 4,9 Millionen Dollar. Auch andere NATO-Mitgliedstaaten haben solche Verbrechen mehrfach begangen. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Institut Aktion gegen bewaffnete Gewalt, Institute Action on Armed Violence, erstmals die Höhe der Entschädigungen bekannt gegeben, die für den Tod von Zivilisten während der Militäroperationen der britischen Streitkräfte in Afghanistan gezahlt wurden. Laut diesem Bericht zahlte das britische Verteidigungsministerium zwischen 2006 und 2014 688.000 Pfund für den Tod von 289 Zivilisten, was einem Durchschnitt von 2.380 Pfund pro Person entspricht. Aber in einem Fall erhielt die Familie eines Opfers nur 104,17 Pfund. Weniger als andere für den Tod ihrer Tiere erhalten haben. Tatsächlich ist das unheilvolle Erbe der US-amerikanischen Militärpräsenz in verschiedenen Regionen, insbesondere in Westasien, nichts anderes als eine klare Verletzung der Menschenrechte. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat bei der Schilderung des Ausmaßes dieser Verbrechen in einer seiner Ansprachen Folgendes angegeben: Es gibt keine Regierung auf der Welt, die die Menschenrechte so sehr verletzt wie die US-Regierung. Die USA glauben weder an Menschenrechte noch an Untatsbarkeit noch an Menschenwürde und sie glauben auch nicht an das Votum der Nationen. Was auch immer über das Thema Freiheit und Menschenrechte und dergleichen in der Sprache der USA gesagt wird, ist ein Hohn auf die Freiheit und ein Hohn auf die Menschenrechte. Tatsächlich ist die Frage der Menschenrechte unter dem Einfluss der doppelten Sichtweise des Westens zutiefst politisiert worden. Und politische Konfrontationen haben dazu geführt, dass sich internationale Institutionen immer mehr von der wirklichen Verteidigung der Menschenrechte entfernen. Dieser Prozess widerspricht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf die Menschenrechte. USA sowie einige europäische Länder unterstützten und rüsteten das Saddam-Regime bei chemischen Angriffen gegen Iran aus und forderten Menschenrechte und mehr als 100.000 Menschen wurden Opfer der chemischen Waffen, die der Westen dem irakischen Baas-Regime gespendet hatte. Sie unterstützten auch die Terrorgruppe Munafirin, Heuchler, und 17.000 Iraner wurden Opfer ihrer Terroranschläge. Dieselben angeblichen Menschenrechtsverteidiger haben sich nur mit Reden und Erklärungen gegenüber dem US-Wirtschaftsterrorismus, welcher ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, gegen das iranische Volk begnügt. Anti-iranischen Terrorgruppen auf ihrem eigenen Territorium Unterschlupf zu gewähren, ist Beleg für die Doppelmoral des Westens in Sachen Menschenrechte. Diese Länder, die in Westasien, das heißt in der Region, in der die großen Menschenrechtsverletzungen des israelischen Regimes und der saudisch geführten Kriegskoalition im Jemen passieren, in der die zerstörerischen Waffen westliche Länder, einschließlich einiger Mitglieder der Europäischen Union, eingesetzt werden, nehmen nutzlose und sogar parteiische Positionen zugunsten dieser Kriegsverbrecher ein. Ismail Barai Hamane, Botschafter und ständiger Vertreter des Iran beim Büro der Vereinten Nationen und bei internationalen Organisationen mit Sitz in Genf, wies in einer Rede auf der 48. Sitzung des Menschenrechtsrates auf ausländische militärische Interventionen und unmenschliche Sanktionen hin und sagte, es ist beschämend, dass die USA ihre unterdrückerische Politik fortsetzen, grausame Sanktionen gegen Entwicklungsländer verhängen und grobe, systematische und weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen an der Bevölkerung der sanktionierten Länder begehen. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende des dritten Teils unserer Beitragsreihe Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte angelangt und sagen Ihnen alles Gute bis zum vierten Teil des Beitrags. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.